Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, Massimo Majo ist hier. Wir sprechen über rassistische Gewalt und über die Frage, wer das definiert. Wer definiert Gewalt als rassistisch? Es ist ja oft so, dass Angehörige von Opfern die Fälle ziemlich anders einschätzen, als es die Behörden tun.
Er wurde nicht getötet, weil er jemandem was Schlechtes getan hat. Er wurde getötet, weil er nicht aus Deutschland kommt, meiner Meinung nach, und schwarze Haare hat. Deshalb wurde er ermordet und nichts anderes. Das ist meine Sicht.
Dieser tragische Umstand, dass Arkan einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, so muss man es tatsächlich sagen, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Er ist auf den Menschen getroffen, der ihn getötet hat, durch absoluten Zufall.
Das ist ein Ausschnitt aus einem neuen Podcast. Schwarz-Rot-Blut heißt der. Und er erzählt von Mordfällen in Deutschland, wo Angehörige eben ganz klar sagen, das war rassistisch motiviert und wo die Behörden aber keinen Zusammenhang sehen wollen zwischen dem Aussehen der Opfer oder der Herkunft der Opfer und eben der Tat. Und genau diese Lücke, diese Diskrepanz, die will dieser Podcast sich genauer anschauen und will die hier und da vielleicht sogar schließen. Der Podcast kommt von WDR Cosmo und ich habe mit einer der MacherInnen gesprochen, mit Lena Kampf. Und erstmal habe ich sie nochmal nach dieser Lücke gefragt und was diese 7 Folgen, diese 7 Mordfälle, die da erzählt werden, was die denn alle zusammenhält.
Also das sind alles Fälle, bei denen es einen Verdacht gibt, dass die Gewalttat, das Tötungsdelikt, rassistisch motiviert gewesen sein kann oder rassistisch motiviert war. Und nur 2 von diesen Fällen sind überhaupt anerkannt. Einer ist gerichtlich anerkannt als rassistische Gewalt und einer ist tatsächlich in der offiziellen Statistik. Alle anderen sind Verdachtsfälle und zwar Verdachtsfälle im Sinne von, da gibt es Hinweise darauf, dass Rassismus vorlag, da gibt es Angehörige, da gibt es eine Community, die sagt, das war Rassismus, aber vor Gericht oder sogar schon bei der Ermittlungsarbeit wird dieser Rassismus nicht als Motiv gesehen, wird nicht ermittelt, wird nicht anerkannt, wird im Grunde beiseite geschoben.
Und Sie schauen sich das genau an. Wir können ja nochmal einen anderen Fall reinhören, wo man das merkt, wie Sie da rangehen. Das ist ein Mord an einer chinesischen Gaststudentin in Dessau, 2016 war das. Die wird von einem deutschen Pärchen vergewaltigt und ermordet. Und niemand scheint hier rassistische Motive zu vermuten, nicht mal der Anwalt. Wir hören mal rein.
Ich weiß jetzt nicht, wenn da jetzt eine Französin langgejoggt wäre, blond und blauäugig, und die hätte dem gefallen. Vielleicht hätte er sich andere Filmchen runtergeladen, die passen, und dann hätte er halt die vergewaltigt. Das glaube ich schon. Also so richtig, die war halt da.
Aber die passte auch nicht.
Die passte in sein Skript. Das kann man schon sagen. Er hat sich vorher vorgestellt, mit einer Asiatin Sex zu haben. Weil ansonsten hätten wir diese Filme nicht. Und er hat sich auch vorgestellt, diesen Sex in einer bestimmten Weise zu haben, nämlich unfreiwillig. Auf eine sehr brutale Art. Das ergibt sich auch aus diesen Filmen und auch aus Fotos, ganz schlimmen Fotos. Das schon.
Also man hat das Gefühl, es liegt eigentlich auf der Hand, aber er kommt erst drauf, als Sie nochmal nachhaken. Also wir hören Sie, wie Sie hier sagen, aber das passt ja in sein Skript. Wie haben Sie denn diesen Fall konkret und den Blick der Behörden oder auch des Anwalts hier wahrgenommen?
Also der Anwalt ist jetzt der Nebenklageanwalt der Eltern, der durchaus, sag ich mal, dem auch nachgegangen ist. Der hat zumindest dieser Frage, ist es wirklich ein Zufallsopfer? Also der Fall hat sich ja so zugetragen, die ist joggen gegangen und ist dann angehalten worden, 2 Häuser vor ihrem eigenen, von einer Nachbarin, die sie um Hilfe gebeten hat. Und sie wusste nicht, dass hinter der Tür der Freund oder Lebensgefährte der Nachbarin wartet und sie brutal vergewaltigen will. Und sie ist dann mit reingegangen. Und die These der Ermittlungsbehörden ist hier, sie ist einfach zufällig vorbeigekommen. Und der Anwalt sagt ja selbst, es hätte jede Frau treffen können. Das ist die Haltung der Ermittlungsbehörden. Das ist auch erstmal die Haltung des Anwalts. Und wenn man sich ein bisschen mit Rassismusforschung beschäftigt, und das haben wir natürlich gemacht, wir haben ExpertInnen gefragt, die sich auch speziell mit antiasiatischem Rassismus beschäftigen, dann sehen wir hier die Narrative oder die Bilder, die sich da durchziehen. Asiatisch gelesene Frauen oder asiatische Frauen werden als Objekt betrachtet, als devot, als verfügbar für Männer. Sie werden extrem sexualisiert. Also diesen Aspekt kann man gar nicht rausdenken. Und wir müssen aber feststellen, dass in der Justiz und auch zunächst bei diesem Nebenklageanwalt dieses Wissen gar nicht da ist. Also dieses Wissen ist in der Community da. Wir haben mit vielen chinesischstämmigen Frauen in Deutschland oder auch Menschen in Deutschland gesprochen oder asiatisch gelesenen Frauen. Also in der Community, die ganz klar das sofort als expliziten Angriff auf eine Chinesin, auf eine Asiatin gesehen haben und das auch bis heute so sehen. Und dieses Wissen darüber, warum Sie das so sehen, liegt es für Sie ganz klar auf der Hand. Aber in den Ermittlungsbehörden und in der Justiz ist dieses Wissen einfach nicht verfügbar oder ist nicht vorhanden.
Genau, da fehlt die Perspektive einfach komplett, so kriegt man den Eindruck. Aber in dieser Folge, wir hören noch mal ganz kurz rein, was der Anwalt da später sagt, da scheint ja auch ein bisschen was zu passieren.
Diese Exotisierung, wie Sie die nennen, da ist ja was dran. Also das ist mir aber auch erst aufgefallen, als Sie das gesagt haben.
Das fand ich schon ziemlich bemerkenswert, dass er das also sagt. Das ist ja wie so ein Aha-Moment eigentlich. Den bekommt er, weil Sie bei ihm waren und ihm diese Perspektive sozusagen geliefert haben. Ist das Ihr Anspruch? Haben Sie das Gefühl, dass es öfter passiert bei Ihren Begegnungen, dass Sie auch für Erkenntnisse gesorgt haben?
Also das hoffen wir zumindest bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass da eine gewisse Erkenntnis natürlich mitgenommen wird und vor allen Dingen diese Perspektive der Betroffenen und der Community und der Angehörigen überhaupt wahrgenommen wird und überhaupt hörbar gemacht werden. Wir haben ja Fälle, unser frühester Fall, den wir behandelt haben, ist von 1984 und diese Familie hat sich nie oder hat sich bisher nicht in so einer Weise öffentlich dazu geäußert, dass sie diesen Angriff auf ihr Mehrfamilienhaus im Brandanschlag sehr wohl als rassistisch wahrnehmen, obwohl dieser eben nicht als rassistisch motiviert gewertet wurde. Mhm. Und diese Perspektive überhaupt erstmal in die Öffentlichkeit zu bringen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, das ist unser Anspruch.
Das ist ja spannend, dass Sie Fälle haben, die auch so weit zurückliegen. Sie haben jetzt gesagt, Mitte der 80er, das ist Ihr ältester Fall. Der letzte Fall ist, glaube ich, 2020. Lange Spanne. Haben Sie das Gefühl, also stoßen Sie da immer wieder an die gleichen Fragen? Oder hat sich da was getan?
Ja und nein. Also sagen wir erstmal, es hat sich was getan im Sinne von heutzutage in den meisten Fällen, wenn ein Opfer eines Tötungsdelikts oder eines Angriffs migrantisch gelesen wird oder Geflüchteter ist oder Geflüchtete, dann sind die Ermittlungsbehörden erstmal schon durchaus bereit anzuerkennen, dass ein mögliches rassistisches Delikt vorliegen kann. Aber trotzdem stoßen wir immer auf die gleichen Probleme. Das Stichwort Zufallsopfer. Also der war zur falschen Zeit am falschen Ort, ist er seinem Täter zufällig in die Arme gelaufen. Und deswegen hat es ihn getroffen. Und dabei wird aber nicht gesehen, dass der Täter sehr wohl, in dem Fall jetzt in Celle 2020, ist der Täter schuldunfähig beschrieben worden, weil er psychische Probleme hatte. Dass er sehr wohl auch in diesem psychischen Ausnahmezustand ja rassistisch handeln kann, dass sich das nicht ausschließt. Und dass er sehr wohl eine Auswahl getroffen hat. Nämlich in dem Fall sind da viele andere Menschen vorbeigekommen, aber es hat ausgerechnet den 15-jährigen Akan Hussein Khalaf getroffen, der mit seiner Familie aus dem Irak geflüchtet war.
Sie erzählen ja 7 Fälle, wie gesagt, jeder Fall ungefähr eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Und auffallend fand ich, dass Sie erstmal die Tat so nacherzählen, also dass Sie den Fall nacherzählen. Es wirkt eigentlich erstmal wie so ein Krimi, wie so ein True Crime einfach. Und erst später kommt dann diese gesellschaftliche Dimension rein, wo ich mich gefragt habe, die ist eigentlich auch total spannend. Wieso packt man die nicht an den Anfang? Wie sind Sie da von der Aufmachung herangegangen?
Wir haben uns ja tatsächlich am True-Crime-Genre orientiert. Und wir wollten das im Grunde als Vehikel nutzen, um dann eben diese politischen Inhalte zu transportieren. Man kann sehr viel Kritik am True-Crime-Genre üben, weil das natürlich oft sehr voyeuristisch ist, weil die Opfer zu reinen Statisten werden. Und genau das wollten wir nicht, sondern wir haben ja uns bemüht, die Perspektive der Angehörigen und die Geschichte der Opfer in den Mittelpunkt zu stellen. Und trotzdem wollten wir eben, wie gesagt, dieses Vehikel nutzen und auch das spannend erzählen. Und indem wir dem Fall erzählen und überall auch, wir haben immer deutlich gemacht, der Täter hat sich so und so verhalten. Oder da gibt es eben bei ihm, wie bei Dessau, da wurden eben Videos gefunden. Dass es dann auch schon anfängt, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu arbeiten und zu sagen, hey, Moment mal, aber da gab es doch diese Hinweise. Also, dass wir wirklich erstmal neutral diesen Fall besprechen, aber mit all den Punkten, die wir später aufgreifen und sie dann eben zusammenzählen und sagen, das ist eben die Haltung der Angehörigen, die deswegen einfach weiter Fragen stellen.
Die Journalistin und Podcastmacherin Lena Kampf über diesen Podcast Schwarz-Rot-Blut, gemacht von WDR Cosmo. Und wir haben drüber gesprochen hier im Kompressor-Podcast. Uns gibt's jeden Werktag mit neuen Folgen.